Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 47 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute begrüßen wir unsere Nummer 19, einen jungen Mann, der uns allen richtig viel Spaß macht. Hallo Philipp Awansu.
Hi.
Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
Ja, sehr gut.
Es ist schwierig, oder? Wie oft musst du da Leute verbessern?
Sehr oft.
Ja? Ja, weil am Anfang ging es ja so ein bisschen, da hieß es nur immer Awansu. Ich habe ja dann auch mich natürlich schlau gemacht. Und da hieß es, ja, sag einfach Awansu. Aber war das so ein bisschen kapitulieren, dass man dann sagt, naja, dann sollen die Leute halt Awansu sagen?
Es wurde dann halt auch einfach so weitergegeben von allen, so, ja, mach einfach so, nimmt er schon an. Aber nee, mittlerweile haben es ja die meisten drauf und die Fans machen es ja auch echt gut.
Awansu. So, du warst schon mal bei uns am Mikrofon, ist auch noch gar nicht so lang her, Folge 37. Für alle, die es nochmal nachhören wollen, damals hat unsere Gastgeberin Waltraud, die Chefin hier im Internat, wo wir aufnehmen, sogar einen kleinen Gastauftritt als Fragestellerin gehabt. Heute sind wir wieder hier, wobei, nee, man muss, das ist ein bisschen, wir sind nicht wieder hier. Wir waren damals, du warst nämlich alleine hier. Ich war nicht hier. Wir hatten keinen Face-to-Face-Podcast gemacht. Das ging damals noch nicht. Wir sind ja ganz froh, dass das wieder halbwegs möglich ist mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die man da haben kann. Halbes Jahr später. Es gibt aber trotzdem unheimlich viel zu bereden, wie ich finde. Deshalb feuerfrei für die erste Kategorie.
Löwen aktuell.
Endlich zeichnen wir mal auf und es liegt kein Spiel zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. So. Ich habe letztes Mal Fans angesprochen und sagten, boah, da blickt ja bei euch keiner mehr durch. Ne? Dann sagst du immer, ja, wir zeichnen jetzt auf und das ist vor dem Spiel und nach dem Spiel. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber liebe Löwenfans, wir brauchen halt auch ein, zwei Tage zur Produktion jeweils von der Folge. Bisschen schneiden, bisschen sichten, das geht nicht einfach immer alles so. Deswegen kann man das leider nicht ändern. Jetzt aber sind wir sehr, sehr tagesaktuell. Und wir haben ein richtig gutes Händchen gehabt bei der Auswahl des Gastes. Letzte Woche hat Alfred Gislason seinen 35-Spieler-Kader benannt. Und du bist dabei.
Ja, mega. Also ich habe mich mega gefreut. War anfangs ein bisschen überraschend so. Aber ja, mega coole Nachricht.
Also herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist ja so, wie bitter war es für dich? Du warst ja schon mal einmal nominiert für diesen, da gab es glaube ich kein Spiel, das war dann nur so ein Trainingsfenster, sage ich mal. Und dann kam Corona. Wie bitter war das damals für dich?
Ja, danke erstmal. Es war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Angereist, eine Trainingseinheit mitgemacht und dann hat es mich halt voll rausgehauen und... Ja, war schon ärgerlich. Kriegt man mal die Einladung, sitzt dann da zusammen und muss dann eigentlich am nächsten Tag schon wieder abreisen. Ne?
Was ist da so auf deinem Handy los, wenn dann so eine Nominierung rauskommt?
Ich krieg natürlich viele Nachrichten von alten Mitspielern, Freunden, Familie, die sich dann melden und Glückwünsche aussprechen. Und da freut man sich dann natürlich auch, dass so viele Leute noch an einen denken.
Wie hast du davon erfahren? Hat dich dann Alfred selber angerufen?
Tatsächlich nicht. Ich habe einfach eine Mail bekommen.
Okay. Wie unspektakulär ist das denn? Ich dachte, Alfred hat wenigstens selber angerufen.
Nee, das kommt dann, denke ich mal, eher, wenn es dann auch in die engere Auswahl gehen wird.
Okay. Die Mail kommt dann von Axel Kromer oder wer schickt die?
Ich denke mal, das ist ein Angestellter aus der Geschäftsstelle. Also ich kenne sie tatsächlich noch von den Jugend- und Junioren-Sachen. Da hat sie nämlich auch immer die Abwicklung gemacht und die ist dafür so ein bisschen zuständig.
Okay, wollen Sie teilnehmen? Klicken Sie hier. Bitte bestätigen Sie hier Ihre Buchung für die deutsche Nationalmannschaft im Handball. Das ist ja mega unspektakulär. Ich dachte jetzt hier voll der Magic Moment, das Telefon geht, du weißt nicht, wer dran ist. Dann meldet sich jemand mit einem isländischen Akzent. Nee, kriegst du einfach eine Mail.
Ja.
Krass, okay. Ja, hast du denn damit gerechnet? Also warst du dir sicher? Also wir reden jetzt mal von der ersten Nominierung, weil jetzt die zweite, die war in meinen Augen ja folgerichtig. Wir sprechen jetzt mal von der ersten Nominierung. Hast du da damals mit gerechnet gehabt?
Um ehrlich zu sein, nicht, nee.
Okay.
Also es kam schon ziemlich überraschend. Ich habe dann ein paar Tage später gesagt bekommen, ja, es war schon so angedacht und so, aber ich selber habe damit nicht gerechnet.
Okay. Sind wir mal kurz realistisch. Die Konkurrenz auf halb links in der Nationalmannschaft, die ist nicht so klein. Du bist jetzt das erste Mal im Kreis der Kandidaten, könntest aber natürlich auch dann damit leben, wenn es nichts werden sollte mit dem Kaderplatz für die EM.
Auf jeden Fall. Muss ich halt weiter hart dran arbeiten, um dann vielleicht beim nächsten Mal dabei sein zu können.
Das ist doch mal eine schöne Einstellung. In jedem Fall eine Riesenauszeichnung für deine Entwicklung, finde ich. Hut ab. Jetzt gehen wir aber mal zu den Löwen. Da steht auch was ganz Besonderes auf dem Programm. Auswärts beim THW Kiel. Großer Respekt. Gruselig oder geil?
Alles so ein bisschen gemischte Gefühle, ne? Wir haben jetzt viel Zeit, um uns darauf vorzubereiten, aber es ist halt immer noch eine Hausnummer, der THW Kiel, ne? Und dann auch noch in heimischer Halle vor wer weiß wie vielen Fans, ne? Aber ich denke, dass wir da schon euphorisch dran gehen werden.
Ja, ist natürlich schon gerade eine super schwierige Situation, ne? Weil es werden auf jeden Fall mehr sein, als bei uns momentan erlaubt sind. 750 dürfen wir, Max. Ich glaube, da sind es 5000, die momentan nach den Verordnungen rein dürfen. Boah, das ist natürlich ein kleiner Wettbewerbsnachteil. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat es schon in Flensburg gemerkt, wo die Hütte ausverkauft war, was da für eine Stimmung los war. Ich meine, bei uns machen die Leute auch Krach, wenn es nur 750 sind. Oder bei uns jetzt der Schnitt bei 3,5, 4 waren. War auch immer laut, aber ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Absolut. Ja, gut, der Vorteil ist, es ist ja auch ein sicheres Event, weil bei dem Durchschnittsalter, die THW-Fans haben, sind die auch alle schon geboostert. Also freust du dich eher auf so einen harten Brocken?
Auf jeden Fall, ja.
Nach der Niederlage in Nettelstedt haben die Kieler jetzt 7 Mal am Stück gewonnen. Die haben absoluten Lauf. Müssen wir jetzt über Leipzig und Melsungen nochmal reden oder lieber nicht mehr?
Ich glaube, das Thema ist abgehakt.
Ja, ist natürlich... Also es gab ja auch viel Mitleid. Das fand ich ja krass, ne? Dass ja gerade nach dem Leipzig-Spiel ja wirklich auch viel Mitleid kam. So nach dem Motto, oh, das ist aber bitter für die Löwen. Wo ich mir denke, boah, das ist ja fast noch schlimmer, ne?
Ja, du stehst halt irgendwie so ein bisschen als der Depp der Nation jetzt da nach den beiden Niederlagen. Beziehungsweise ja, eine Niederlage, einmal unentschieden. Aber hat sich angefühlt wie eine Niederlage, von dem her, das ist schon blöd, ja.
Als junger Kerl, nach dem Leipzig-Spiel fand ich es sehr, sehr beachtlich, dass die SAP-Arena den Namen von Benjamin Helander skandiert hat. Also um die ins Boot zu holen, die jetzt vielleicht gerade nicht wissen, um was es geht, also die komplett hinterm Mond leben. Benjamin ist schon, ich will jetzt nicht sagen schuld daran gewesen, aber in die Richtung geht's natürlich, weil er hat den Ball, ich glaube 4 Sekunden vor Schluss, versucht ihn ins Tor zu werfen, macht glaube ich auch Sinn. Er hätte ihn ja theoretisch eigentlich nur nach Ludwigshafen schmeißen müssen, dann hätten wir diese 2 Punkte eingesackt. Aber ich finde es trotzdem, danach läuft natürlich alles gegen uns, keine Frage, da haben wir wirklich das größte Pech, was du in der Situation haben kannst. Der Torhüter hat den Ball sofort abgehakt, aber diesen jungen Kerl so wieder aufzubauen in diesem Moment, ich finde, das zeugt auch von ganz großem Herz, was unsere Fans da haben.
Ja, ich fand es auch mega stark, dass sie ihn dann trotzdem halt unterstützt haben und ihn wieder versucht haben aufzubauen. Also es war schon eine coole Geste auf jeden Fall.
Fand ich auch. Mal zum Lerneffekt. Wie kann man verhindern, dass solche Spiele nochmal gegen uns laufen? Weil, also ich überlebe es nicht nochmal.
Ja, es sind halt viele entscheidende Momente, die auch vorher schon passieren. Natürlich ist da jetzt zum Schluss diese Schlüsselszene da mit dem Benji, aber es gibt halt genug Szenen, in denen wir halt vorher auch schon Scheiße bauen, in denen wir vorher halt auch schon nicht den Stiefel so runterspielen, wie wir es eigentlich machen wollen und nicht konsequent genug in den Abschlüssen sind und nicht konsequent genug in der Abwehr sind. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach noch dran arbeiten.
Ist dabei jetzt das Spiel gegen Kiel eigentlich relativ gut, weil da niemand wirklich was von euch erwartet?
Wir gehen halt vollkommen unbefreit da rein.
Befreit. Ist aber auch nicht schlecht. Wenn ich unbefreit, ist auch schön. Alle mit Zwangsjacke da rein.
Nee, also wir haben freien Kopf jetzt. Wir sind die Woche jetzt fleißig am Trainieren und schauen dann einfach, dass wir dort unser Bestmögliches abliefern.
Ist der THW der beste Kader in der Liga momentan? Würdest du das so sagen? Weil die Tabellensituation gibt's jetzt nicht so her gerade, ne?
Ja, personell gesehen schon.
Okay. Wird spannend auf jeden Fall.
Am besten eingespielt, würde ich sagen, ist zurzeit der SCM.
Ja, die sind, aber ich glaube, bei denen ist es auch einfach viel diese Mentalität, die sie durch den Erfolg, den sie haben, also die sind ja wirklich auf einer Welle.
Ja.
Also die walzen ja wirklich alles mit einer Mentalität gerade nieder, weil man einfach merkt, ich glaube, die wissen auch schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, ein Spiel zu verlieren. Also es weiß doch, glaube ich, auch von denen auch keiner mehr, wann die das letzte Mal überhaupt ein Spiel verloren haben.
Das muss ja irgendwann letzte Saison gewesen sein. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, ab dem die da noch die ERF League gewonnen haben, ja, ging es einfach nur noch steil bergauf für die.
Absolut. Aber das ist halt auch, ich finde ja immer noch, Magdeburg ist so, sollte auch so ein bisschen so eine Art Vorbild für uns sein. Ne? Weil die haben jetzt auch an diesem Erfolg, den sie in dieser Sekunde haben, arbeiten die ja schon 10 Jahre gefühlt. Ja. Also es ist ja wirklich ein langer Weg, den die gegangen sind. Kiel ist das eine. Wir müssen aber noch mal ganz kurz über Berlin sprechen. Diesen Samstag. Absolut irrer Abend. Wie hast du ihn persönlich erlebt?
Ja, war natürlich total ärgerlich erstmal, dass das Spiel abgesagt wurde, weil wir alle heiß waren. Aber ja, wir haben das Beste draus gemacht. Wir hatten alle Spaß. Es war lustig auch, ein bisschen den Fans noch was zeigen zu können, was wir ab und zu mal so an Spaßsachen noch im Training einbauen. Und ich glaube, es hat auch ganz gut getan, dann einfach nicht die Leute nach Hause zu schicken, sondern zu sagen, komm hier, wir bieten noch was an, wir stellen uns zur Verfügung, wir würden gerne was zeigen. Und es war einfach ein geiler Abend, was Besonderes.
Gut, was gezeigt habt ihr dann fußballtechnisch nicht? Also vor allen Dingen eure Mannschaft nicht.
Also da gibt's auch nicht sehr viel zu sehen, um ehrlich zu sein, weil wir kriegen immer so haushoch aufs Loch. Das ist brutal. Keine Chance.
Schön war natürlich Klaus Gärtner, der ja gesagt hat, ja, wir versuchen ja schon die ganze Zeit über ein Spiel zu finden, wo auch Jung mal eine Chance hat.
Also ich glaube, es zieht sich so ziemlich durch jedes Aufwärmspiel, was wir machen, dass wir eigentlich immer verlieren gegen Alt und das dann meistens auch ziemlich hoch, ja.
Okay. Ja, muss man, obwohl ihr eigentlich mit Juri Knorr wahrscheinlich den zweitbesten, wenn nicht sogar besten Fußballer habt, mit Patrick Grötzky zusammen.
Ja, man meint immer, dass er so viel in die Mannschaft einbringen kann, aber du kannst halt auch aus Scheiß kein Gold machen, ne? Sorry, aber mit Jung kommst du nicht weit.
Hat er nicht gesagt. Ey. Zum ersten Mal brauchen wir so einen Pieps, glaube ich, im Podcast. Ja, hoffentlich hört Juri unseren Podcast nicht, weil sonst kriegst du den mies keinen Ball mehr von ihm. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ich fand es auch ganz witzig, ehrlicherweise. Da ist ja dann wirklich Spaß, ist, was du draus machst am Ende, dass wir dann ein Fußballspiel haben mit Benjamin Helander, David Späth und Albin Lagergren an der Videowürfeluhr. Das hat er nur gehupt die ganze Zeit über. Dann einfach auch mit Tor-Jingle. Es war ja alles da, wir hatten DJ da, Fans da, die Fans haben dann sogar den Nachnamen gerufen, der Torschützen beim Fußball. Denkwürdiger Abend, glaube ich auf jeden Fall. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass das auch nur in dieser Konstellation, die wir bei den Löwen momentan haben, irgendwie möglich ist. Ne? Weil du hast eine super sympathische Mannschaft, in der die Stimmung trotz allem stimmt. Das ist mein Eindruck. Sagt mir gerne, wenn es anders ist. Aber ich habe das Gefühl, die Stimmung ist in der Mannschaft trotzdem gut, weil auch jeder das gut einzuschätzen weiß, was da gerade los ist. Ja, die Fans, also es gibt mit Sicherheit auch genügend Hallen, wo die Fans pfeifend rausgegangen wären, nachdem gesagt wurde, das Spiel wird abgesagt.
Ja, es wurde mega angenommen. Also von der Mannschaft und auch von den Fans.
Ja.
Haben einfach das Beste draus gemacht.
Warum hast du in der Badewanne von Duravit gelegen?
Also ein bisschen Schleichwerbung. Nee, natürlich nicht. Also war einfach auf der Bank kein Platz mehr. Und ich wollte mich jetzt auch nicht auf den Boden setzen. Da habe ich gedacht, komm, das sieht doch ganz bequem aus. Da lege ich mich mal rein.
Absolut. Also wir wünschen auf jeden Fall nachträglich noch gute Genesung den positiven Füchse-Spielern. Man hört von überwiegend milden Verläufen oder gar keinen Symptomen. Wir hoffen natürlich, dass es so bleibt. Denn wenn wir etwas nicht wollen, dann natürlich, dass Corona diese Saison nachhaltig beeinflusst. Ja, leider müssen wir wieder Zuschauer reduzieren. Ich find's furchtbar. Täglich grüßt das Murmeltier. Dieses Mal auch noch super kurzfristig. Danke im Übrigen nochmal an alle, die dafür Verständnis haben und hatten. Wir brauchen nach wie vor jeden von euch. Für euch Spieler ist natürlich auch alles andere als gut, wenn die Fans wieder größtenteils nicht da sind. Hatte man sich schon wieder ein bisschen daran gewöhnt, dass die Halle wieder halbwegs voll ist.
Auf jeden Fall, es hat einem schon Rückenwind gegeben, ne?
Ja,
vor allem halt auch, wenn du aus dieser Situation kommst, dass keine da sind, dann sind auf einmal 4.000 da und die machen richtig Stimmung und dann soll jetzt wieder reduziert werden. Das ist natürlich schon unangenehm, ja.
Wobei man ja leider noch sagen muss, 750 ist ja besser als 0. Es war ja auch ganz, ganz lange Zeit, stand ja auch ganz klar 0. Also unser grauhaariger Landesfürst wollte ja auch tatsächlich, dass wir komplett Geisterspiele machen. Ja, mittlerweile, ich sag dir es ehrlich, also ich habe da... mein Verständnis schwindet für gewisse Dinge. Und das, finde ich, kann man dann zwischendurch auch mal so sagen, weil mir persönlich, das muss ich auch immer betonen, das ist ja meine persönliche Meinung, die ich hier, finde ich, auch durchaus mal äußern kann. Nach meiner persönlichen Meinung ist es in diesem Zusammenspiel Söder-Kretschmann einfach nur noch ein Hochschaukeln und es ist einfach zu politisch geworden. Dieses Virus ist zu politisch geworden. Und wenn ich dann sehe, dass es halt dann der baden-württembergische Ministerpräsident dafür sorgt, dass wir hier null Fans haben und am gleichen Wochenende spielen in Hamburg HSV gegen Kiel vor 8000 Fans. Da brauchen wir keiner mit einer Inzidenz zu kommen. Bei einer 2G-Plus-Veranstaltung und vor allen Dingen bei einer Halle. Also ich will gar nichts dagegen sagen. Die Hamburger Halle hat 13.000 Plätze. Da können in meinen Augen sicher 8.000 Leute sitzen mit Maske. Da darf nichts, kann eigentlich nichts passieren. Aber dieses gleich, wir übertreffen uns da, das ist das, was mir so ein bisschen auf den Keks geht. Das nur mal kurz zu dieser Erklärung dazu, dass mir da vielleicht hier und da auch mal ein kleiner lapidarer Satz zu dem Thema rausrutscht. Winfried Kretschmann wird nicht vor mir stehen und sich darüber beschweren, bin ich mir ziemlich sicher. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Löwen privat.
Hier stellen wir unsere Gäste ein bisschen ausführlicher vor. Bei dir haben wir das aber in Folge 37 schon erledigt. Aber seitdem ist einiges passiert. Wie hast du die Zeit erlebt im letzten halben Jahr?
Ja, dadurch, dass wir halt schon relativ viele neue und auch junge Spieler bekommen haben, ist wie so ein frischer Wind nochmal durch die Mannschaft gegangen. Also wir sind echt gut eingestimmt gewesen. Wir haben eine super Vorbereitung gemacht. Wir sind echt zusammengewachsen nochmal als Team und es war echt wie so fast schon eine neue Mannschaft und es hat gut getan und du merkst halt aber auch in vielen Situationen, okay, es fehlt eine gewisse Erfahrung und aber ich habe es eigentlich ganz positiv aufgenommen, trotz der vermeintlich schlechten Ergebnisse.
Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass du deinen Platz, deine Rolle auch im Team gefunden hast.
Auf jeden Fall. Habe ich mich ja letzte Saison noch nicht ganz so hundertprozentig angekommen gefühlt, aber jetzt 100% da.
Ist Philipp Auhanso am Ende richtig erwachsen geworden mit 20,5?
Ich glaube, so ein bisschen Kind im Kopf ist schon noch da.
Behalt es bitte bei. Komplett erwachsen braucht kein Mensch. Ist so. Aber wie wichtig war es, auch das Vertrauen der Trainer zu bekommen? Also erst von Schwalbe, dann von Klaus.
Sehr wichtig. Ich meine, es gibt einem bis auch eine gewisse Freiheit, ne? Also du spielst ja dann viel befreiter und von dem her, also du musst dir keinen Kopf mehr drüber machen, darf ich jetzt die Aktion nehmen, sondern du gehst halt wirklich einfach viel befreiter rein und kannst deinen Stiefel runterspielen.
Mhm. Gibt es denn noch ein paar Dinge, vielleicht auch so Kleinigkeiten, die du umgestellt hast, vielleicht auch auf Rat von erfahreneren Spielern oder Trainern, vielleicht nicht nur im Spiel, sondern auch bei der Ernährung, im Kraftraum oder so?
Ja, man nimmt natürlich jeden gut gemeinten Tipp mit und das versuche ich auch. Ob man dann halt alles umsetzt, ist die andere Frage. Aber so Kleinigkeiten gibt es auf jeden Fall, die man mitnimmt, ob es im Krafttraining oder auf der Platte ist.
Ernährst du dich gesund?
Ja.
Ja?
Ja.
Oh, würde ich auch gerne mal behaupten können, ne? Also wirklich.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Musterathlet bin und wirklich auch mal nie zu Maggis fahre oder so. Das gönne ich mir auch mal, das ist jetzt keine Frage. Aber Ich würde schon sagen, dass ich mich überwiegend gesund ernähre. Ja.
Wer ist denn so ein bisschen so dein Go-To-Guy in der Mannschaft, mit dem du mal dich austauschst, der dir mal was mitgibt?
Also ich kann mir natürlich viel von Andi abschauen und auch viel mir von Andi aneignen, weil er einfach ein überragender Spieler ist und der versucht auch viele Tipps zu geben und hier noch was auf dem Weg. Und ansonsten bin ich echt mit jedem in der Mannschaft eigentlich super gut und super eng und kann mit jedem quatschen. Und deswegen hole ich mir hier und da mal einen Rat, wo ich ihn halt gerade brauche.
Also man sieht auf jeden Fall, dass du auch in Sachen Stimmung eine wichtige Rolle spielst in der Mannschaft. Man könnte jetzt meinen, dass du neben Apfel den zweiten Strahlemann gibst.
Ja, ich bin gut drauf, mir macht es Spaß, ich genieße es und ich denke, man merkt es auch.
Mhm, absolut. Was bedeutet es dir, in der HBL zu spielen?
Sehr viel. Es ist schon so ein gewisser Traum, irgendwann mal dort zu spielen, wo die großen Vorbilder waren. Und der ist jetzt halt einfach in Erfüllung gegangen. Und da mache ich das Beste draus. Ich lebe das, ich genieße es, ich nehme das voll mit, jeden einzelnen Moment.
Mhm. Wo siehst du für die Zukunft noch das meiste Potenzial bei dir?
Abwehr. Ich glaube, das macht mich kompletter und bin dann einfach auch flexibler und bin nicht angewiesen auf irgendwelche Wechsel oder sonst was.
Der Trend geht da ja auch wieder hin. Jüngste Vertragsverlängerungs- bzw. Vertragsentscheidungen haben das ja auch nochmal unterstrichen. Die Löwen haben das ja auch in diesem Text nochmal veröffentlicht. Die Zeit der Spezialisten in der Abwehr ist natürlich ein bisschen vorbei, weil das Spiel auch schneller geworden ist, oder?
Auf jeden Fall, ja. Du merkst es. Umso mehr Wechsel du hast, umso anfälliger bist du für ein schnelles Spiel. Und das hat uns einfach schon in vielen Situationen das Genick gebrochen, dass wir gemerkt haben, wir kommen nicht hinterher, wir müssen wechseln, aber können gleichzeitig auch nicht auf die Tube drücken. Also gehen uns im Endeffekt ein paar Tore, leichte Tore verloren, kriegen im Umkehrschluss aber immer sehr viele leichte Tore. Und von dem her würde ich schon sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, auf dem wir jetzt halt aufbauen müssen.
Deine Wurfquote ist für den Rückraumspieler top. Du liegst bei knapp 67%. Wie wichtig ist es, gerade in der HBL gegen echte Kanten in der Abwehr, sich beim Werfen möglichst wenig Kopf zu machen?
Sehr wichtig, sonst kriegst du halt voll eine vors Brett, ne? Also sobald du anfängst, dir irgendwie zu viele Gedanken zu machen, dann läuft es einfach nicht mehr so rund und das merkst du sofort. Also musst wirklich völlig befreit an die Sache rangehen.
Und dann auch abhaken, wenn es mal nicht geklappt hat.
Auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
Wie arbeitest du denn konkret? Also bist du ein Zahlenmensch? Bist du jemand, der viel auf Prozente guckst oder hauptsächlich Video? Wie arbeitest du da?
Also ich schaue schon, dass ich nach jedem Spiel meine Spielanteile auf jeden Fall analysiere und auch schaue, was kann ich besser machen in der Situation. Also ich gucke mir die Szenen dann auch öfters an. Zahlen, ja, sind mir jetzt im Endeffekt nicht so wichtig, aber man guckt sie sich trotzdem an und macht sich Gedanken drüber. Ja.
Ich bin gespannt, wie sich die sportliche Entwicklung weiterhin entwickelt bei dir. Bei der anderen Entwicklung zum Erwachsenwerden, lass dir Zeit. Ich finde es viel spannender so, absolut. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Löwen in freier Wildbahn.
Unsere neue Kategorie diesmal. Hier sprechen wir über Themen, zu denen unsere Gäste etwas zu sagen haben. Vielleicht auch, ohne dass sie es wissen. Philipp, seit wann bist du jetzt hier bei den Löwen?
2017.
Okay, wie würdest du die Zeit seitdem beschreiben?
Turbulent, spannend, aufregend und ja, ich bin glücklich.
Was hat dich denn hier am meisten geprägt?
Die Internatszeit auf jeden Fall. Also ich war ja knapp 3 Jahre auf dem Internat und habe jeden Tag mit 13 bekloppten Jungs rumgehangen und das hat man schon zu spüren gekriegt und das hängt einem auch immer noch nach.
Inwiefern?
Also ich komme in die Kabine und muss mir von Katze anhören, du bist so ein typisches Internatskind. Also du
von Katze?
Ja, der kennt ja jetzt auch schon alle Generationen durch und der hat auch gesagt, also man merkt dir wirklich einfach an, dass du ein Internatskind bist. Und
aber woran macht er das fest?
Viele dumme Sprüche, viel blödes Gelaber, dahergequatscht.
Aber jetzt mal ehrlich, so. Das kann Katze doch genauso gut wie du. Und der war, glaube ich, soweit ich das weiß, nicht auf dem Internat.
Der kann das mal mindestens genauso gut wie ich, wenn nicht sogar noch besser. Aber ich glaube, das zieht sich einfach so durch, dass du so einen gewissen Knacks mitnimmst, wenn du auf dem Internat warst.
Katze ist auch legendär, ne? Also ich habe mich sehr gefreut, als ich gestern gelesen habe, dass Katze weiterhin bei uns bleibt. Was ist es, was kann es für eine bessere Situation geben für unsere jetzige Torwartsituation, als dass du so jemanden wie Katze Giannis hast?
Katze ist ein Megatyp, sowohl als auf der Platte als auch neben der Platte, weil er einfach so eine Gelassenheit auch, aber trotzdem eine sehr fokussierte Art hat. Und der ist einfach so witzig und trotzdem professionell. Also der verbindet quasi alles und ist einfach ein geiler Typ.
Da haben wir bei den Torhütern echt ein Händchen offensichtlich, ne? Also man sagt ja normalerweise immer Torhüter, das sind alles so Eigenbrötler und so. Wenn ich mir überlege, ne, wir haben Appelgren, wir haben Katsigianis, wir haben David, das sind alles voll die Happy Faces, so, ne? Ja, die sind immer gut gelaunt, immer gut drauf, gut Palle. Aber auch noch. Ist natürlich ein bisschen was anderes. Ist schon nochmal ein anderer Typ Mensch so als Apfel und Katze und Co. Aber ich mache unheimlich gerne auch Spöks mit Apfel und so. Das sind einfach wirklich ganz besondere Typen Menschen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Katze bei uns bleibt. Was sind denn so die Erfahrungen, Momente, Erlebnisse, wo du sagst, boah, die waren mir besonders wichtig hier?
Zum einen die Jugendmeisterschaften, die wir hier gespielt haben, das war immer ein Riesenerlebnis für alle drumherum und auch für einen selbst, weil du im Endeffekt halt quasi die ganze Saison dafür hingearbeitet hast. Das war immer so der krönende Abschluss und jetzt können wir nochmal quasi die Kirsche aufs Törtchen setzen, was dann leider nie geklappt hat, aber es war einfach immer ein Mega-Erlebnis, volle Halle, alle sind verrückt nach dem Sport und alle wollen einfach, dass man das erreicht, wofür man quasi auch die ganze Zeit gearbeitet hat. Also das war auf jeden Fall eine Riesensache immer für mich, die zwei Meisterschaften beziehungsweise ja doch zwei Meisterschaften waren es, die ich da mitspielen durfte. Und ansonsten auch natürlich die Unterschrift zum Profivertrag. Das hat ja einen großen Teil meiner Karriere jetzt bis jetzt geprägt. Und ich glaube, das waren so die zwei, drei Erlebnisse, die mit am meisten hängen geblieben sind.
Welche Menschen sind dir hier besonders wichtig geworden?
Es gibt sehr, sehr viele. Also zu einem auf jeden Fall mal alle Mitspieler, die mit denen ich hier zu tun hatte, mit denen ich auf dem Internat gelebt habe. Betreuer, Physiotherapeuten, also die haben alle immer so einen guten Job gemacht und auch immer versucht, sich für einen so sehr einzusetzen. Aber wer mir, glaube ich, ganz besonders hängen geblieben ist, ist Peter Sabig, der Betreuer der zweiten Mannschaft. Mit dem bin ich irgendwie, wir sind wie füreinander geschaffen, sage ich mal.
Wie man so schön sagt, ein Arsch und ein Eimer.
Ja.
Soweit ist mal das Positive. Was ich mich aber frage, also ich bin ja, wie man ja vielleicht weiß, eher so ein Freigeist. Ich tu mich schwer mit Regeln und Co. In dem Internat bist du, wie ich finde, ja auch schon relativ begrenzt in deinen Freiheiten. War das für dich nie ein Problem?
Das wurde öfters mal zum Problem. Ich kann mich dir da, glaube ich, ganz gut anschließen. Also was Freigeist angeht.
Ja, heute kann man ja drüber sprechen. Wie hat sich das geäußert? Also bist du dann auch mal ausgerissen, auf Partys gegangen oder wie?
Ja, es kam alles vor. Wir haben viel, viel, viel Scheiße gebaut. Unter anderem auch. Also ich will jetzt natürlich nicht den guten Ruf vom Internat in den Dreck ziehen, aber wir haben die ein oder andere Kacke gebaut. Also ob es von mal feiern gehen bis länger draußen bleiben als erlaubt, bis die Freundin kommt mal mit ins Internat. Also es sind so Kleinigkeiten, die eigentlich untersagt sind, aber wie du schon sagst, so mit Regeln war damals mit 16, 17 auch nicht so wirklich das, was mich interessiert hat. Ne?
Ja, aber ist ja auch normal. Also ich halte das für völlig normal. Also wenn ich mir überlege, also wenn ich in einem Internat gelebt hätte, ja Gott im Himmel, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte innerhalb von 2 Jahren 10 Internate gehabt, weil mich 9 rausgeschmissen hätten. Weil, also ich hätte sowas auch früher nie, also ich war dann eher der Typ, der auf so Schulfreizeiten und so, ne? Also ich durfte dann teilweise nicht mehr mit oder musste vorher nach Hause fahren und so. Alkoholverbot war immer so ein Thema. Ist wahrscheinlich aber ja auch eins gewesen, oder?
Ja, es kam auch das ein oder andere Mal zur Sprache.
Also ich halte das für eine normale Entwicklung. Und ich finde auch ehrlicherweise, dass man da, aber das ist ja bei dir offensichtlich so gemacht worden, so, ne? Also dass man da auch nicht jetzt, was weiß ich, wie hart dazwischen hauen muss, weil am Ende seid ihr ja auch ganz normale Jugendliche. Ihr seid vor allen Dingen Jugendliche, die auch zu einem großen Teil ihre Jugendlichkeit nicht aufgeben. Du weißt bestimmt, was ich meine, aber ihr verzichtet auf brutal viel für euren Traum. Und ich glaube, dass man euch dann die ein oder andere, den ein oder anderen Quatsch im Kopf auch einfach mal durchgehen lassen muss. Also klar, man kann es adäquat bestrafen, aber offensichtlich hat es bei dir ja nicht zum Rauswurf geführt.
Nee.
Sonst würdest du wahrscheinlich hier nicht sitzen, könnte ich mir vorstellen.
Auch wenn es tatsächlich echt kurz davor war, aber ja, es gab schon, also du wurdest schon dementsprechend dann auch bestraft.
Es sind Erfahrungen, an denen man wächst, oder nicht?
Auf jeden Fall, man nimmt es mit. Ich würde auch sagen, das ist mit die einer der drei geilsten Jahre meines Lebens waren, weil du halt einfach so viele Sachen auf einmal erlebst, die kriegst du so eigentlich nicht mit. Du lebst, wie gesagt, halt den ganzen Tag mit 13 Jungs zusammen, die alle einen an der Waffel haben und du kriegst Sachen mit, die kriegst du so nicht mit und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Leben und das hat mich mega geprägt.
Jetzt, wie lange wohnst du jetzt außerhalb des Internats?
2 Jahre.
2 Jahre. Du wohnst in?
Sandhausen.
Sandhausen. Fußballhochburg Sandhausen. Was macht für dich das Erwachsensein jetzt aus?
Ja, du merkst natürlich, du kommst nach Hause, das Essen steht nicht mehr auf dem Tisch. Also man muss auch dazu sagen, wir waren sehr verwöhnt hier im Internat. Wir haben gekocht bekommen, wir haben unsere Wäsche gewaschen bekommen. Es wurde geputzt teilweise. Wir hatten zwar auch einen Putzplan, aber es wurde teilweise geputzt. Also du musst im Endeffekt hier nichts machen, außer in die Schule zu gehen und gucken, dass du einigermaßen gut Handball spielst. Und das hat sich dann halt schon schlagartig geändert, als man dann umgezogen ist. Natürlich hat man so einen kleinen Bonus, wenn man mit der Freundin zusammenzieht, die das dann alles schon irgendwie ein bisschen besser drauf hat als man selbst. Aber es war ein Riesenschritt zum Erwachsenwerden, dann auch einfach zu gucken, dass man seinen eigenen Scheiß mal halt auf die Reihe kriegt, ne?
Schon das dritte Mal piepen hier in der. Okay, das heißt, du wohnst mit deiner Freundin zusammen?
Ja, genau.
Das ist auch der Grund, dass wenn ich jetzt in eure Wohnung kommen würde, es eher aufgeräumt ist, als wenn dann nur du wohnen würdest.
Aufgeräumter, als wenn nur ich dort wohnen würde, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, du würdest normalerweise unter einer Lawine von Pizzakartons leben?
Das nicht, weil ich mich ja zum einen relativ gut ernähre, aber es würden sich halt Wäscheberge häufen und ich nehme schon mal einen Staubsauger in die Hand, so ist nicht, aber... ich bin jetzt nicht dafür bekannt, das Klo zu putzen, sagen wir es so.
So lustig. Ich bin mit 20, glaube ich. Auf jeden Fall früh auch nach Berlin gezogen, alleine, auch erste eigene Wohnung, komplett alleine und so. Und meine Mutter ist dann irgendwann nach einem halben Jahr das erste Mal zu Besuch da gewesen in Berlin und die hat wirklich, also die hätte mich am liebsten am Ohr zurück ins Ruhrgebiet gezogen, weil es einfach aussah. Dann hat sie mir erstmal den Sinn von Lüften erklärt. Das war so das erste große Problem. Ich weiß nicht, gut, ich sag, wenn du eine Freundin dabei hast, dann ist das noch was anderes. Aber Lüften, das war für mich ja. Wer lüftet denn? Das war für mich völlig, völlig neu. Ich hatte schon so kleine, an den Fenstern, da bilden sich dann so kleine Schimmeldinger. Und so. Naja, immer wenn die Bude ein halbes Jahr nicht offen gemacht wurde, also als meine Mutter das erste Mal das Fenster da aufgemacht hat, ich habe natürlich sofort protestiert, es war November, ich sag, bist du bekloppt, kannst du hier das Fenster nicht aufmachen. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, wie dieser Moment für dich gewesen sein muss. Also bei mir, da bin ich wirklich ehrlich, ne? Also wenn ich, es wäre bei mir ja heute noch so. Also wirklich, also ich glaube, wenn ich heute alleine wohnen würde, es wäre immer noch so, dass ich in Klamotten begraben werden würde. Bei dir auch, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, also man hat auch schon einen auf den Deckel bekommen im Internat, wenn man zum Beispiel seine Sachen nicht weggeräumt hat oder wenn du dein Bett morgens nicht gemacht hast, dann kommst du halt mal nachmittags aus der Schule und denkst dir so, ja okay, ich leg mich jetzt ganz gemütlich in mein Bett mal eine halbe Stunde und dann bevor es in die Nachhilfe geht und dann liegt auf einmal dein halber Kleiderschrank draußen auf der Wiese, weil sie von Angelika aus dem Fenster geworfen wurde.
Echt jetzt? Geil.
Also ja, ganz ohne ist es dann auch nicht zugegangen, aber so ein paar Sachen hat man halt schon mitgenommen, dass man vielleicht morgens mal das Bett macht, wenn man aus dem Haus geht oder so, oder dass man vielleicht mal kurz das Fenster aufmacht. Also so ein paar Sachen wurden einem schon nahegelegt.
Also Angelika, größter Respekt von mir. Finde ich ja schon auch richtig. Du musst ja, man muss es ja irgendwie lernen.
Auf jeden Fall, ja.
Also absolut. Wie gesagt, ich kann es gut nachvollziehen. Und es gehört natürlich auch einfach irgendwo mit dazu. Also wie heißt es immer so schön, nur das Genie beherrscht das Chaos. So kann man sich, finde ich, immer schön rausreden aus dieser Nummer. Das heißt aber insgesamt, so diese Balance zu finden zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit. Wie schwer fällt einem das in den Anfangszwanzigern?
Anfangs sehr schwer, alles sehr, sehr, sehr gelassen gesehen, aber... dadurch, dass meine Freundin und ich uns jetzt einen Hund geholt haben, ist das alles ein bisschen strukturierter geworden.
Was für ein Hund?
Ein Labrador.
Oh, sonst, also, okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich tatsächlich bei dir, hätte ich als erstes auf einen Labrador getippt, weil du bist keiner von diesen, neu Erwachsenen, die sich erstmal so einen Pitbull oder sowas holen. Ja. Dafür siehst du auch gar nicht gefährlich genug aus. Aber gut, wir haben ja bei Maid Patrail schon gemerkt, ne? Weil da ging es ja auch irgendwie darum, dass die ganzen Nachbarn immer Angst haben, wenn er da, aber dann hat er gesagt, ja, das liegt am Hund und er hat auch einen Labrador oder einen Golden Retriever oder was.
Retriever, ja.
Das liegt ja nie im Leben an dem Hund. Ja,
also wenn Maid da mit seinem Bart und im Dunkeln morgens langläuft, dann würde ich auch ein bisschen Angst kriegen. Ja.
Oder? wie heißt er denn?
Oder sie? Malu ist eine Sie.
Eine Sie?
Ja, ist jetzt 5 Monate alt und hat ganz viel Leben nochmal reingebracht bei uns.
Okay, also ja, also das heißt, mit 5 Monaten dann bist du tatsächlich nicht der Unordentlichste im Haushalt.
Nicht mehr, nein.
Nicht mehr. Ja, wie, also du bist dann auch so verantwortungsbewusst und gehst dann auch schön stundenlang mit dem Hund durch die Gegend?
Auf jeden Fall, ja. Also anfangs war es natürlich schon hart so, wenn sie dann um 3 dann am Bett stand und gekratzt hat und gefienst hat und wollte raus. Aber hat man halt mal einen Monat mitgemacht und jetzt mittlerweile schläft die Nacht wenigstens mal durch und kannst ganz gemütlich an der Leine laufen und so. Also es ist jetzt auch nicht mehr wie in der Welpenzeit, also in der ganz Anfangswelpenzeit für alle die, die keinen Hund haben, die sich das nicht vorstellen können. Also es ist mit Pipi reinmachen und so. Also es ist schon sehr mühsam am Anfang, aber hat einem auch, wie gesagt, so eine gewisse Struktur gegeben. Du weißt, du musst den Hund jetzt dreimal am Tag füttern, du musst rausgehen, sonst zerfetzt er dir die Bude. Und deswegen, es hat auf jeden Fall sehr gut getan.
Ja, gerade ein Labrador. Ein Labrador, das ist der Teufel in Engelsgestalt. Das ist safe so. Aber entspannt dich das mittlerweile auch, wenn du da mal irgendwie eine Stunde mit dem Hund läufst?
Auf jeden Fall, mega. Mir tut das gut, wenn ich mal weiß, okay, ich kann jetzt an die frische Luft irgendwie kein Handy abschalten und nur laufen, ein bisschen spielen, beschäftigen. Das tut mir mega gut.
Also ich bin ja auch voll Fan davon, wenn sich junge Leute wie du einen Hund holen. Wenn sie sich drum kümmern können, also wenn das wirklich auch so ist, aber dann mache ich mir bei dir ja keinen Kopf. Vor allem, wenn du es nicht alleine machen musst. Aber es ist einfach, also du hast zum ersten Mal in deinem Leben Verantwortung für ein anderes Wesen, was jetzt aber nicht irgendwie dein Kind oder dein Baby oder sowas ist. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also da holt man sich mit 19 keinen Hund, sondern hat oftmals schon das zweite Kind. egal, auf jeden Fall ist es schon, also merkst du das auch schon so ein bisschen, dass dann also man hat ja auch als Paar dann so eine Verantwortung auf einmal.
Mega, also ich kann es nur nochmal sagen, uns hat es so gut getan, also diese Verantwortung, weil es war halt wie gesagt alles dieses, ja im Endeffekt hast du jetzt keine Verantwortung, außer dass du gucken musst, dass du was am Tag isst und die Wohnung einigermaßen im Griff ist, und das hat uns so gut getan, da jetzt mal so eine gewisse Struktur reinzukriegen und einfach für jemanden verantwortlich zu sein, ja, doch.
Unfassbar, also jetzt mal ohne Scheiß. Philipp Ahuhanso ist innerhalb von einem halben Jahr komplett erwachsen geworden. Das ist ja nahezu schockierend. Wir machen immer ein Sonderformat jetzt, alle halbe Jahre. Wir schauen Philipp Ahuhanso beim Erwachsenwerden zu.
Oder Hunde-Update, genau.
Nächstes Mal bringst du den mal mit.
Ja, gerne.
Voll gut. Finde ich cool. Also hat mich jetzt überrascht. Habe ich nicht gewusst, dass du jetzt auch einen kleinen Hund, kann man ja noch sagen. Der wird wahrscheinlich noch ordentlich, oder?
Die wird auf jeden Fall noch groß, ja. Es ist, dadurch, dass ein Weibchen ist, wird sie halt nicht ganz so groß und nicht ganz so kräftig, sage ich jetzt mal. Aber die wird auch schon fast Kniehöhe, denke ich.
Nicht schlecht. Anderes Thema. Ihr arbeitet seit dieser Saison ja auch mit einer Teampsychologin. Beschäftigst du dich mit solchen Themen oder mit dem Thema?
Auf jeden Fall. Ich versuche, jede Hilfe wahrzunehmen, die wir irgendwie gestellt kriegen. Und ich habe schon das ein oder andere Gespräch mit ihr geführt. Auch schon zum Ende hin von der letzten Saison hat sie angefangen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich nehme das regelmäßig wahr und es tut mir auch gut.
Mhm. Generell fordert man ja ziemlich viel von einem Profisportler heutzutage. Kurz mal, also bestenfalls selbstoptimierte Dauerperformer, und da sprechen wir dann über alles, über sportliche Leistung, auch jetzt schon über Ernährung, über Organisation, über Disziplin. Nimmst du das auch so wahr, dass dieser Anspruch da ist?
Ja, aber ich glaube, diesem Anspruch muss man sich selbst auch einfach gerecht werden, um dann halt dort stehen zu können. Also wäre das, natürlich gibt es auch genug, die es nicht machen und trotzdem sich irgendwie durchboxen. Aber ich selbst stelle mir zum Beispiel den Anspruch, sagen zu können, okay, ich muss etwas investieren, um halt auch das zu kriegen, ne? Und wenn es dann halt mal eine Stunde länger ist, irgendwas zu machen oder einfach sich gescheit zu regenerieren auch nur. Ich meine, es sind ja Kleinigkeiten, die dann viel auch schon ausmachen können. Mhm. Deswegen denke ich, dass es wirklich jedem selbst überlassen ist, aber man gewisse Sachen einfach schon voraussetzen muss, ja.
Fühlst du dich denn gut vorbereitet? Also wenn wir jetzt mal kurz in die Zukunft gucken, jetzt mal, man weiß ja nicht, was kommt. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, Europapokal, Nationalmannschaft, du bist die nächsten 10-12 Jahre quasi im Dauereinsatz. Fühlst du dich gewappnet für eine solche Situation?
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Auf jeden Fall. Also sowohl körperlich als auch mental würde ich sagen, ich bin bereit, ich habe Bock, ich will es angehen, jetzt die nächsten Jahre Gas zu geben. Und ja, solange ich da Spaß dran habe, will ich das auch noch so lange wie möglich durchziehen.
Mhm. Kurz mal abgebogen. David Späth hatte ja jetzt auch eine ähnliche Entwicklung. Auch Nationalmannschaft das erste Mal jetzt dann auch in der großen Arena mit dabei, dass David Späth zur Zukunft der deutschen Nationalmannschaft gehört. Ich glaube, das ist ziemlich sicher. Jetzt hat er aber erstmal einen ersten richtig bösen Nackenschlag in seiner Karriere kassiert. Inwiefern könnt ihr Jungen da auch untereinander euch so ein bisschen Halt geben?
Also erstmal hat mich die Nachricht mega geschockt. Ich habe das ja mitbekommen alles, wie sich das entwickelt hat und so, dass man erst davon ausgegangen ist, dass es nicht allzu wild ist. Aber als die Nachricht dann kam, war halt schon auch für mich, weil ich David einfach die letzten 2,5, 3 Jahre mit ihm im Internat verbracht habe und wir auch einfach gute Freunde geworden sind und sehr nahe gekommen sind, also wirklich enge, gute Kumpels geworden sind, hat mich das halt einfach mega umgehauen. Also ich war wirklich geschockt und ich war auch wie frustriert. Also ich war wirklich weg und ja, ich versuche so gut wie möglich ihm da irgendwie Halt zu geben, aber letzten Endes muss dann leider im Endeffekt jeder auch gucken, wie er dann selbst am besten damit wegkommt. Also du kannst so viel Zuspruch kriegen und Genesenwünsche und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, im Endeffekt ist es halt am wichtigsten, dass du selbst gut damit umgehen kannst. Und ich habe ein gutes Gefühl mittlerweile auch bei ihm, dass er das schafft.
Genau, das, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Ja, alleine der Samstagabend, da hat es ja auch jeder Fan, der in der Halle war, gesehen so ein bisschen. Ne? Ich meine, klar, er hat noch die Krücken, aber der hat auch einfach Spaß. So, ne? Er lässt sich so den Spaß momentan auch irgendwie nicht nehmen durch diese Situation. Also sind wir uns da einig, er macht es gut.
Er macht es gut. Er ist ja auch ein lebensfroher Mensch. Er ist ja auch ein sehr aufgeblühter, geweckter Mensch. So. Und ich denke, natürlich schmeißt ihn das in einer gewissen Form zurück, aber der lässt sich davon nicht unterkriegen.
Mhm. Wenn du momentan, wir hatten ja jetzt gerade mal kurz so diesen Ausblick, ist es denn trotzdem noch so, dass so Verletzungen wie jetzt bei David, die kommen ja auch, die können ja auch irgendwann durch eine Überbelastung dann kommen. Bei David wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht so der Fall, aber es war ja auch da, da war ja auch ein Pfosten mit im Spiel. Aber wenn du jetzt auf die nächste Zeit so guckst und es vielleicht wirklich dieses Szenario, wie du spielst alles mit, weil du auf dem höchsten Niveau bist, hast du da nicht auch ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar Angst davor, dass du durch diese Überbelastung, die bei Handballern momentan vorherrscht, vielleicht dann auch irgendwie körperlich am Ende ja vielleicht auch Schaden nehmen könntest?
Ich würde Angst jetzt nicht. Man muss sich dem einfach bewusst sein, dass sowas passieren kann und dass es dich halt komplett aus der Bahn werfen kann, dass du dein Karriereende möglicherweise bevorsteht, oder man muss sich dem einfach bewusst sein. Angst sollte man davon nicht haben, weil wenn du Angst hast, dann spielst du, glaube ich, auch nicht mehr so befreit oder gehst auch nicht mehr so in die Situation rein. Also von dem her, es gehört einfach zu dem Business dazu, es gehört zu dem Sport dazu, es ist normal, es ist eine sehr körperbetonte Sportart und wenn es passiert, dann passiert es und da musst du halt schauen, dass du daraus wächst und einfach stärker wieder zurückkommst.
Mhm. Meinst du, der Handball müsste insgesamt vielleicht auch ein bisschen erwachsener werden? Wir haben das jetzt oft heute gehabt, diesen Satz. Sich so ein bisschen vielleicht auch mal emanzipieren von dem Anspruch, wie der Fußball zu sein oder mindestens auch so aufzuholen, dass man das vergleichen könnte? Weil gerade diese ganze Terminhatz, das kann ja, also wo soll das hinführen?
Ich glaube, das große Problem dahinter ist, dass es zu einem den Handball etwas populärer macht, dass wir zum Beispiel jedes Jahr ein großes Turnier haben. Dadurch wird halt wenig Rücksicht auf die Spieler genommen. Aber ja, es wäre, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, den Spielern etwas entgegenzukommen und die Belastung da rauszunehmen und auch mal zu realisieren, was eigentlich los ist, dass viele Spieler einfach am Ende ihrer Kräfte stehen. Und dass viele Spieler auch einfach mal eine Pause bräuchten, vielleicht von einem Jahr, wo kein großes Turnier stattfindet oder wo man jetzt nicht unbedingt die Doppelbelastung hat von Europapokal, Bundesliga und was weiß ich nicht noch alles.
Es geht halt eine Attraktivität auch verloren, also in meinen Augen. Also man hat es ja jetzt gemerkt, bei der WM in Ägypten, wo halt viele Spieler sagen, also wenn das nur alle 4 Jahre wäre, glaube ich, hätten nicht so viele Spieler gesagt, ja, wir machen es halt nicht. Corona hin oder her, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du sagst, naja, mein Gott, dann spiele ich halt nächstes Jahr wieder beim großen Turnier mit.
Für die Spieler auf jeden Fall. Ich glaube halt, wie schon gesagt, dass es für die Fans halt viel ausmacht, dass die Fans das halt sich, oder dass es viele Fans gibt, die das gerne halt dann sehen, oh ja, das ist ja ganz schön, dass es jetzt quasi einmal im Jahr so ein großes Turnier stattfindet, das macht das Ganze ja interessanter. Allerdings,
glaubst du?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Attraktivität höher wäre, wenn du jetzt, sagen wir mal, wie, ich habe es gerade gesagt, man soll nicht wie im Fußball werden, aber da ist tatsächlich der Fußball ja, ist ja kein schlechter Turnus, wenn du immer ein Jahr dann mal deine Ruhe hast. Andererseits, ja, ich gebe dir vielleicht insofern recht, gerade für die Fernsehfans ist es natürlich was Besonderes. Die wissen, jedes Jahr im Januar ist ein geiles Handballturnier.
Eben.
Das zeigen ja auch die Einschaltquoten. Ja, dann kommt aber auch noch Olympia alle 4 Jahre mit dazu. Also jetzt die letzte Phase, also Olympia hätte ja auch zu keinem krasseren Zeitpunkt sein können. Also war schon natürlich ziemlich heftig. Wie kann man denn junge Leute insgesamt für den Handball begeistern?
Ja, ich denke, jeder, der auf ein bisschen komplexeres Spiel steht, der wird sich für den Handball interessieren, weil Handball ist nicht einfach ganz prüde den Ball hinterherrennen und draufkicken, sondern du musst halt, du hast halt viel mehr Regeln. Es ist viel körperbetonter und ja, ich glaube, dass jeder, der wirklich Interesse hat an einem aufgeweckten und intensiven, schnellen Spiel, dass der dann einfach sich im Handball wohlfühlen wird, ja.
Andi Schmid ist ja schon so ein Typ, der gerne den Handball, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe manchmal das Gefühl, er würde den Sport gerne so ein bisschen amerikanisieren. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Das heißt, er ist ja so ein bisschen auch ein Befürworter von so Themen wie Shot Clock und Co., was natürlich dem Handball nochmal mehr so einen amerikanischen Stempel aufdrücken würde. Was denkst du persönlich, wie könnte Handball noch cooler werden, noch attraktiver für junge Leute?
Ich glaube, dass so Themen wie Shot Clock und Ähnliches den Handball vereinfachen würden, weil halt einfach noch eine riesen Lücke ist zwischen, also ein riesen Spielraum ist einfach ein riesen Entscheidungsspielraum, der halt einfach über viele Situationen auch entscheiden kann. Und ich denke, das wird den Sport an sich auf jeden Fall attraktiver machen, aber im Endeffekt ist, glaube ich, Deutschland ganz gut verankert da drin, dass sie versuchen, sehr viele junge Leute auch zu dem Sport zu holen. Und das ist alles schon relativ attraktiv in meinen Augen. Der Fußball überwiegt halt einfach leider. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem, dass Handball an sich nicht attraktiver gemacht werden muss, sondern dass vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Wind aus dem Fußball rausgenommen werden muss. Aber es kann natürlich die Entscheidung keinem abnehmen.
Absolut, wobei ich schon das Gefühl habe, dass sich da was ein bisschen was gedreht hat. So, ne? Also ich glaube, der Fußball hat auch image-technisch aus der in der Pandemie schon sehr gelitten, weil da natürlich gerade dieser Vorwurf der verwöhnten Millionäre, der ist schon deutlich höher geworden, als er vorher war. Findest du auch?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, vielen auch vorher gar nicht so wirklich bewusst gewesen, in was für Sphären die dich da abspielt. Also was da teilweise an Unmengen an Geld fließt. Ne?
Ja, alleine jetzt, wo rausgekommen ist, Kimmich soll 2 Wochen lang kein Gehalt bekommen. Das sind 768.000 Euro.
So viel verdienen manche Leute ihr ganzes Leben.
Das ist unfassbar. Was ist denn da los? Also ich finde es mittlerweile tatsächlich auch abgehoben. Weil es einfach, also spätestens als die Bayern dann der Meinung waren, dass für sie kein Nachtflugverbot mehr gilt, was noch nicht mal für den Papst oder was ich wen da, ist schon heftig, was die mittlerweile denken, auf was für einer Wolke sie schweben.
Ich meine, es steht halt auch meiner Meinung nach in keiner Relation zu anderen Sportarten. Also ja, es ist so. Ja nicht so, dass die Fußballer härter arbeiten. Natürlich ist es, wie gesagt, ein populärerer Sport, es gucken mehr Menschen, es ist einfach angesehener, aber es ist einfach in keinem Verhältnis, was da an Unmengen an Geld bezahlt wird für eine Sportart, die genauso intensiv oder wer weiß, vielleicht auch weniger intensiv ist, als ob es Basketball, Handball, Volleyball oder sonst was sein mag.
Was sind denn so die Sportarten, die du dir sonst noch privat und persönlich anguckst?
Also ich bin überhaupt kein Fußballfan. Vielleicht hat man das jetzt auch rausgemerkt. Zu einem, weil es halt an der Kohle und einem liegt. Aber zum anderen finde ich den Sport auch einfach nicht attraktiv. Aber wenn ich was Interessantes...
Das habe ich am Samstag beim Fußballspielen gemerkt.
Ich bin auch selbst... ich selbst bin auch ein miserabler Fußballer. Also von dem her, mich reizt einfach wirklich nicht viel an der Sportart. Ich bin so ein bisschen Eintracht-Sympathisant. Und so, aber das ist auch, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet, dass ich halt aus der Region komme und viele Freunde von mir dort auch wirklich aktive Fans sind. Mhm. Aber ansonsten finde ich Basketball mega interessant, Football ist mega interessant. Also ich kann mich Eishockey finde ich auch mega geil. Also ich kann mich wirklich für viele Sportarten interessieren. Und wenn du mich ins Stadion schleppst, sage ich mal, dann gehe ich da auch auf. So ist es nicht. Deswegen, alles bis auf Fußball ist cool, ja.
Nicht schlecht, das ist ja auch mal eine Aussage. Wichtig ist natürlich auch, an die Schulen zu gehen, sodass man relativ früh auch schon jeweils die Kinder auch für Handball begeistern kann. Freust du dich auch drauf, wenn es wieder Schulsafaris gibt? Eines Tages, in einer weit entfernten Galaxie, nach dieser Pandemie.
Auf jeden Fall, ja. Also ich arbeite mega gern mit Kindern zusammen. Und ich habe auch... ein gutes Gefühl dabei. Also ich denke einfach, dass es cool wird, ja.
Ich glaube, die mögen dich auch, oder? Man hat am Mikro gehört, dass du genickt hast. Sehr allergisch.
Ja, ich komme mega mit Kindern aus. Ich habe da Spaß dran. Ich gehe da dran auf. Das ist so, was gibt Schöneres als ein Kinderlachen? So.
Absolut. Sehe ich ganz genauso. Das heißt, Vorfreude ist wieder... Generell freuen wir uns ja alle extrem wieder auf die Zeit, wenn wir wieder ein normaleres Leben vor uns haben. Also ich kann es kaum noch erwarten. Was fehlt dir am meisten momentan?
so ein bisschen Zusammenhalt. Also es geht mir jetzt nicht mal so besonders jetzt um irgendwelche Events oder so. Natürlich wäre es mal wieder cool da, keine Ahnung, einen Cocktail zu trinken und viele Leute sitzen beieinander, aber was mir am meisten fehlt, ist einfach so, dass alles so gehässig geworden ist. Jeder kackt sich gegenseitig an, du bist der Meinung, anstatt dass halt einfach alle mal schauen, so dass man zusammenhält und guckt, dass man trotzdem eine coole Gemeinschaft ist.
Glaubst du, dass Corona ein Brandbeschleuniger man nennt es ja immer so eine Spaltung war, oder vielleicht eher auch so Thema Social Media und Co.?
Definitiv Corona. Natürlich hat Social Media und Co. das alles angefeuert und angeheizt und nochmal eine andere Dimension getragen, so weil jeder auf einmal seine Meinung populär machen konnte und viele auf den Zug aufgesprungen sind. Aber ich denke einfach, dass Corona und die ganze Impfdebatte halt einfach wirklich die Gesellschaft gespalten hat und gerade auch dabei ist, sie immer weiter auseinanderzutreiben.
Weil du sagst ja gerade, es fehlt dir jetzt nicht unbedingt zwingend jetzt das Cocktail trinken oder ähnliches, aber natürlich was ich einmal an mir feststelle, ist, wenn ich zurückschaue, wie ich meine Jugend verbracht habe, und ich meine jetzt mal so die ganz entscheidenden Jahre, so zwischen 16 und sagen wir jetzt mal 20. Und mir jetzt überlege, dass es Jugendliche gibt, die ihr Abitur gerade gemacht haben, die sind mit 18, die sind jetzt gerade frisch volljährig, die wollen jetzt Vollgas geben, die wollen jetzt, ich sage jetzt mal auf Deutsch, völlig hohl drehen und wollen jetzt einfach nur auch nur Party machen. Das ist für die so unmenschlich gerade.
Ja, also ich stelle mir das auch ganz schlimm vor. Oder keine Ahnung, du machst irgendwie, du kannst dich auf Abschlussfahrt fahren, du kannst, keine Ahnung, deinen Abiball nicht haben, du kannst dich nicht treffen. Also oder auch für noch jüngere Kinder auch, also im Kindergarten oder was weiß ich was. Also diese Nähe und das, was eigentlich in dem Moment halt mega wichtig ist, einfach mal rauszugehen mit Freunden auf dem Spielplatz oder sonst was, das kriegen ja viele Kinder gar nicht so mit halt einfach durch das Ganze und das geht halt einfach mega unter und verloren und ich glaube, das wird auch gar nicht berücksichtigt im Endeffekt. Also ja, Inzidenz hier, Inzidenz da, aber wer denkt denn an die Leute, die auch irgendwann mal davon, also die da auch Leid drunter tragen? Natürlich, erwachsene Menschen tragen genauso Leid drunter, dass sie nicht mehr in Bars und Clubs gehen können, aber die haben den Großteil ihres Lebens schon oder den Großteil ihrer Jugend und der schönsten Zeit schon erlebt, so, und die Kinder kriegen das halt gerade alles einfach nicht mit.
Vor allen Dingen glaube ich, dass man es nicht nachholen kann. Das ist das, was mich eigentlich an dieser Situation am meisten so ein bisschen nervt, ist einfach, es geht ja jetzt keiner mit 22, wenn du jetzt mal diese Generation nimmst und sagst, ja komm, jetzt machen wir mal den Abiball hinterher. So, das macht ja irgendwie niemand. Also ich meine, klar, mir ist klar, dir ist klar, jedem hier ist klar, das ist natürlich jetzt ein kleiner Kosmos innerhalb dieses großen Corona-Problems. Aber ich finde es auch wichtig, dass man dann auch mal über diese kleinen Themen, die irgendwo da sind, ja auch mal irgendwo spricht. Gerade jetzt, wo wir beide hier im Spielraum neben dem Billardtisch in einem Internat sitzen, wo ja genau diese Generation lebt und wohnt. Man kann echt nur hoffen, dass wir das Ding nächstes Jahr in den Griff bekommen.
Ja, es geht viel verloren für diese Generation. Ich für mich würde jetzt persönlich sagen, ich habe auch so die mit coolste Zeit schon erlebt. Ich konnte Party machen, ich konnte Freunde treffen, ich habe die...
Gab es zwar nachher Ärger im Internat, aber...
aber ja, also ich habe gefühlt jetzt natürlich nicht alles gesehen, aber ich kann gut auf meine Kindheit und Jugend zurückblicken und sagen, ich habe vieles coole Sachen erlebt, so die einfach jetzt gerade nicht machen, so.
Also auf jeden Fall, falls ihr uns gerade zuhört, wir vergessen euch nicht, auch wenn offensichtlich das für die Politik nicht immer so ganz gilt. Das ist schade, aber ja. Jetzt müssen wir irgendwie einen positiven Abschluss dieses Podcasts finden. Wir können ja jetzt das Thema so nicht zumachen. Was machst du an Weihnachten?
Hoffentlich zu meiner Familie fahren können, ja. Also wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall, meine Freundin und ich haben uns vorgenommen, auf jeden Fall zu einem mit ihren Eltern was zu machen und zum anderen auch einfach mit meiner Familie was zu feiern. Alle zusammen wird wahrscheinlich einfach aufgrund der Anzahl nicht gehen und wir werden mal gucken, was...
Das heißt, alle zusammen, wie viele wärt ihr dann?
Es sind schon ein paar, die zusammenkommen. Jedes Jahr machen wir so ein großes Familientreffen, wo dann Cousinen, Onkels, Tanten, alle zusammenkommen.
Ja gut, aber sprechen wir da über 20, 50?
Ja, es sind schon so 20 Leute sind schon.
Ja, ja, das wäre wahrscheinlich. Aber wobei, wenn alle geimpft sind, dann dürfen die, glaube ich.
Eben, ja, doch, stimmt, ja.
Dann ist, glaube ich. Aber bist du, weil ich nimm mir das nicht übel, ne? Aber ich halte dich schon für so einen Kitschigen.
Kitschig?
Ja, ich glaube, dass du so ein kitschiger Weihnachtstyp bist. Ich glaube, dass...
Also ich habe schon immer gerne mit Mama Plätzchen gebacken, so ist nicht, und Weihnachtslieder gehört. Auf jeden Fall. Also ich genieße schon so ein paar Klischees. So.
Aber es ist jetzt dann euer zweites Weihnachten, was ihr in der eigenen Wohnung feiert, oder?
Ja, genau. Aber wir haben es tatsächlich letztes Jahr nicht in der eigenen Wohnung gefeiert und werden es dieses Jahr auch nicht machen.
Aber wie ist die Wohnung denn geschmückt?
Also meine Oma hat mir so ein paar Kleinigkeiten geschickt, aber so richtig viel Deko findet sich da leider nicht. Wir haben überlegt, uns jetzt einen Tannenbaum zu holen, einen Weihnachtsbaum zu holen, aber ja, einen echten, aber der nadelt halt auch. Mal gucken.
Also soll ich mal sagen, wie das bei mir zu Hause läuft? Also ich habe einen Kunst-Tannenbaum. Da ich auch Weihnachten immer bei meiner Familie im Ruhrgebiet bin, ist es dann schon so, der wird dann halt schon am 1. Dezember aufgestellt, damit man da ein bisschen was von hat. Der wurde einmal geschmückt und seitdem geht er jedes Jahr, wenn Weihnachten rum ist, dann kommen da so Mülltüten drumherum, damit er nicht staubt. Und dann geht er komplett so in den Keller. Und dann holen wir den komplett so wieder hoch, wie er vorher gewesen ist. Aber, also, wenn du zu mir ins Haus kommst momentan, dann denkst du, du bist bei Kevin allein zu Hause in diesem Hotel, weil ich da auch voll der kitschige Weihnachtstyp bin.
Ja, also ich stehe auch mega auf die Weihnachtszeit, also von Plätzchen backen, Weihnachtslieder singen und einfach zusammensitzen und Spiele spielen bis hin zu schmücken und allem, aber bei uns zu Hause tatsächlich, also es findet dann alles immer bei Mama statt. Echt? Und im Elternhaus wird dann halt mega viel Wert drauf gelegt.
Also wer von euch ein sehr, sehr viel Kino im Kopf hat, also ich habe gestern tatsächlich so ein kleines Weihnachtsdorf auf dem Kamin aufgebaut, habe dabei All I Want for Christmas is You gesungen und bin da habe dabei noch so einen geilen Pulli angehabt, wo halt auch nochmal so ein riesiger, also ich sag, bei mir ist es ganz schlimm. Aber ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass du ähnlich bist.
Ja, wie gesagt, schon.
Aber halt nicht bei dir in der Bude.
Bei mir in der Bude nicht. Wir sind, wir legen auch schon Wert auf Deko und so, aber so Weihnachtsdeko sind wir jetzt echt irgendwie ein bisschen hinterher. Müssen wir
also es gibt auch im Übrigen Kunstweihnachtsbäume, die kannst du schon geschmückt kaufen. Da brauchst du dann nur noch die Mülltüte.
Für die ganz Faulen brauchen wir dann nur noch die Mülltüte und den Weg in den Keller.
So. Ach Gott, ja, auf jeden Fall, bis dahin sehen wir uns ja noch zweimal, mindestens. Hoffen wir mal, dass es auch so kommt. Nach letzten Samstag behaupte ich ja gar nichts mehr. Heimspiele Nettelstedt und Hannover Burgdorf. Hier an dieser Stelle auch nochmal an die Fans. Geht bitte nicht davon aus, dass da niemand kommen darf. Also, da dürfen wir Stand jetzt und heute auch wieder 750 Leute reinlassen. Und die wollen wir natürlich auch in der Halle haben, weil das für euch als Mannschaft natürlich auch super wichtig ist. Ich erinnere auch mal an das Spiel Rückrunde letzte Saison, wo wir gegen Melsungen wieder 250 Leute reinlassen durften. Ich möchte jetzt nicht so vermessen sein und sagen, die fühlen sich auch an wie 5000. Das ist natürlich Quatsch, aber das ist direkt einfach mal was anderes, als wenn es null wären.
Das macht auf jeden Fall was aus. So, es geht schon was durch die Halle. Man merkt es. Allein schon die Trommler und wenn nach den Toren der Name gerufen wird, das ist immerhin etwas. Und es tut auch der Mannschaft einfach gut. Man kriegt es mit.
Das machen wir auch weiterhin so. Deshalb guckt gerne nochmal, wie ihr da an Karten kommt. Vielleicht habt ihr ja Glück. Wahrscheinlich wird es wieder Losverfahren geben. Das muss man dann schauen. Es ist natürlich nicht ganz einfach. Wenn du überlegst, wir hatten früher einen Zuschauerschnitt vor Corona von knapp 9000 Zuschauern und jetzt müssen wir 750 Leute auswählen, die irgendwie in die Arena dürfen. Das ist natürlich schon auch hart. Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank, Philipp. Es war mir wieder ein absolutes Fest. Wobei man dazu sagen muss, du warst schon auf dem Weg nach Hause, du hast uns vergessen. Du hast ja wohl nicht geglaubt, dass ich das nicht erwähne. Dass du schon müsst ihr euch vorstellen, ich fahr hier vor, parke vorm Trainingsgelände, es steht nur noch ein Auto da und das gehört Philipp Auhansu. Und er guckt in mein Auto, winkt, setzt sich ins Auto und fährt weg. Und ich rufe ihn noch an und sage, Philipp, was machst du? Und er sagt, ja, wieso? Ich wollte mir jetzt mal ein Essen abholen und nach Hause fahren. Was ist denn da los?
Also danke erstmal. Ich war natürlich sehr, sehr gerne wieder Gast hier bei dir. Und ein bisschen ablenken. Aber nee, Quatsch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hab's mir nicht in den Kalender eingetragen und hab's ein bisschen verpeilt. Also ganz gut, dass ich dann tatsächlich heute mal wieder der Letzte war, weil es kommt das ein oder andere Mal vor, dass ich der Letzte bin. Und ja, gut, dass wir uns dann noch getroffen hätten, weil aus Sandhausen her, es wäre dann schon mal wieder...
Oh ja, da wäre eine Weltreise gewesen, eine gefühlte, ne? Wie lange fährst du denn bis nach Sandhausen? Eine Viertelstunde? Ja,
20
50 Minuten.
Ach Gott im Himmel, ja, das wäre natürlich, da wärst du ja auf.
Ja, aber dann hätte ich euch ja auch hier ganz blöd sitzen lassen müssen und das wäre einfach nicht cool gewesen.
Ist ja nicht schlimm, dann hättest du halt nochmal eine Pizza ausgegeben und dann wären wir uns auch einig geworden. Vielen Dank, Philipp Awansu, dass du bei uns gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Danke, ja, war witzig.
Das sagen immer alle und ich glaube, die haben einfach nur, sie trauen sich einfach nicht zu sagen, boah, ja, schon wieder eine Stunde bei dem beim Gavin rumgesessen. Es fühlt sich manchmal auch so ein bisschen an wie Therapie. Also, liebe Löwenfans, abonniert unsere Kanäle, abonniert uns auch, abonniert den Löwenfunk, dann bekommt ihr immer eine kleine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Das war's von uns. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.